Ja, danke euch ganz herzlich. Es sind so viele wichtige Aussagen schon vorweggenommen worden. Fein, die Einleitung. Vielen Dank. Jesus predigt lange, sehr lange, aber immer Klartext. Es ist seine längste Predigt im Neuen Testament, die uns überliefert ist. Er hält sie vor einer großen Zuhörerschaft und erst noch auf einem Berg. Wir würden das zwar einen besseren Hügel nennen, denn in 30 bis 40 Minuten bist du zu Fuß unten am See Genezareth auf minus 200 Meter. Das ist dieser Berg oben, die Kirche, fantastische Akustik, großer Gott, wir loben dich. Das ist Gänsehaut pur, wenn man das dort drin singt. So ist der Ausblick von dort oben, See Genezareth. Und wahrscheinlich hier auf dieser Ebene hat Jesus diese Volksmenge versammelt. Es ist so eine Art Rückwand wie im Amphitheater. So sieht es von oben aus. Alles ausprobiert, man hört dort sehr gut. Matthäus braucht für diese Predigt ganze drei Kapitel. Kapitel 5 bis 7, 99 Verse. Seine eigene Berufung in die Nachfolge von Jesus beschreibt er erst in Kapitel 9, obwohl sie schon vorher geschehen ist. Und diese Predigt gehört zum Sondergut von Matthäus. In Markus und Johannes, den beiden chronologischen Evangelien, steht nichts davon. Und in Lukas, und Lukas nimmt einige Elemente auf, in Kapitel 6, in einer sogenannten Feld- oder vielleicht Talpredigt. Matthäus und Lukas schreiben ihre Evangelien nicht chronologisch, sondern nach anderen Schwerpunkten. Herzlich willkommen zu dieser Predigtreihe über die Bergpredigt, auch von meiner Seite. Heute der erste Teil, Jesus, der alles auf den Kopf steller, oder doch nicht? Einige Vorbemerkungen zum besseren Verständnis. Die Bergpredigt ist nicht eine zufällig entstandene Gelegenheit, die Jesus ausnützt, sondern sie hat eine wichtige Vorgeschichte. So berichtet Matthäus: Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien, und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Qualen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, das ist jenseits des Jordans, aus Jerusalem, aus Judäa und auch noch jenseits des Jordans, das ist mehr im Norden. Jesus wirkt noch nicht lange. Er hat eben seine ersten Jünger berufen und predigt und heilt an vielen Orten. Und schon folgt ihm von überall her eine große Volksmenge nach. Ein riesiges Einzugsgebiet, zum Beispiel ist Jerusalem 120 Kilometer Luftlinie weg. Und da findet die Bergpredigt statt. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Auch diese Verse gehören noch zur Vorgeschichte. Es sind Schlüsselverse. Jesus geht auf den Berg, setzt sich, und seine Jünger treten zu ihm. Bewusst, so der innere Kreis, die vorderste Schulbank in der Klasse, die ja immer verpönt war, aber die Jünger waren da. Und dazu kommt hinten dran die ganz, ganz große Volksmenge. Die ganze Bandbreite der Bevölkerung, Befürworter und Gegner, Kranke und Geheilte, Neugierige und Mitläufer, die Braven, und ich habe zuerst geschrieben, die Halunken, nein, die Guten, alle Gesellschaftsschichten und wahrscheinlich wie immer auch Vertreter der geistigen Elite, der geistlichen Elite, auch wenn sie nicht besonders erwähnt werden. Nun sagt die Bibel hier ganz klar, dass Jesus seine Jünger lehrte. Natürlich hört die ganze Volksmenge zu und reagiert dementsprechend, denn die Aussagen von Jesus sind eine reine Provokation im damaligen Zeitgeschehen, aber auch heute. Jesus stellt mit der Bergpredigt alle gängigen Weltanschauungen auf den Kopf. Da werden Leute glücklich, glückselig genannt, glücklich zu preisen. Geistlich Arme, Trauernde, Sanftmütige, nach Gerechtigkeit Hungernde und Dürstende, das verstehen wir ein Stück weit noch, Barmherzige, Verfolgte, Beschimpfte, aufs Übelste Verleumdete, um Jesu Willen. Natürlich kommt überall noch ein Satz für die Zukunft dazu. Aber die Reaktion, das Kopfschütteln der Leute ist klar. Das wäre auch heute so. Am Schluss heißt es nämlich in der Bergpredigt, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre oder sich sehr erstaunt über die Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das Volk entsetzt sich. Ich komme zum zweiten Punkt. Jesus lehrt seine Jünger und nicht das Volk als solches. Also die Bergpredigt richtet sich an seine Nachfolger. Das ist auch heute so. Die Bergpredigt schildert eigentlich, Moni hat es angetönt, wie wir Christen sein sollten. Es ist kein Weltverbesserungsprogramm. Es ist auch nicht ein soziales Christentum. Es ist auch nicht die Aufrichtung, die Fortsetzung der 10 Gebote. Im Neuen Testament. Nein, er lehrt hier seine Jünger, dich und mich, wie wir leben sollten. Das ist schon stark. Und wichtig ist, dass wir das immer allgemein mal im Auge behalten und nicht irgendetwas herausnehmen und darauf eine große verkehrte Pyramide der Lehre aufbauen. Vom Allgemeinen zum Besonderen. Er sagt ja zum Beispiel seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das sagt er nicht zu all den Leuten, denn sie sind nicht Salz der Erde, weil sie ja nicht zu Jesus gehören. Oder wenn du Almosen gibst, dann wenn du betest, so gehe in deine Kammer. Aber das Volk hört zu und merkt, Jesus vertritt das pure Gegenteil der landläufigen Frömmigkeit, vor allem auch ihrer geistlichen Elite. Ich zitiere Martin Lloyd-Jones. Der Christ und der Nicht-Christ leben in zwei völlig unterschiedlichen Welten oder Reichen. Die erste und die letzte Seligpreisung haben dieselbe Verheißung, denn ihrer ist das Himmelreich. Was heißt das? Unser Herr beginnt und beendet die Seligpreisungen mit dieser Verheißung, weil es seine Art ist zu sagen, dass das Erste, was wir über uns realisieren müssen, ist, dass wir als Nachfolger zu einem ganz anderen Reich gehören. Wir sind nicht nur wesensmäßig unterschiedlich, wir leben auch in zwei unterschiedlichen Welten. Wir leben in der Welt, aber Johannes sagt, wir sind nicht von der Welt. Wir leben unter Nichtchristen, aber wir sind Bürger einer anderen Welt. Das wird in allen Abschnitten der Bergpredigt unterstrichen. Ich möchte dem noch anfügen. Darum heißt es auch von diesem Reich und dieser Ausdruck Himmelreich oder Reich Gottes wird euch immer wieder begegnen, heißt es auf einmal, es ist nahe herbeigekommen, es ist mitten unter euch, es ist inwendig in euch und es wird kommen. Ich lasse das mal bewusst offen, da könnt ihr selber drüber nachstudieren, um das irgendwie einzuordnen, damit es für euch stimmt. So, und jetzt zur ersten Seligpreisung. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich, so Luther. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Das erste Wort, selig, glücklich, ein Knaller. Die ganze Seligpreisung, ein Hammer. Selig, glückselig. Wer möchte das schon nicht sein? Heute nimmt sich sogar die Wissenschaft der Glücksforschung an. Man versucht herauszufinden, was einen Menschen glücklich macht. Eine Umfrage hat ergeben, dass die Finnen vor den Dänen und den Schweizern die glücklichsten Menschen sind. Ich kann gut damit leben, dass wir nur an dritter Stelle sind. Aber ich verstehe nicht ganz, warum man glücklich sein kann, wenn man einen rechten Teil des Jahres im Dämmerlicht und Dunkelheit verbringt. Aber lassen wir das beiseite. Die Finnen sind äußerst liebenswerte Menschen. Jesus sagt hier, glücklich sind die, die geistlich arm sind. Damit beginnt Jesus. Und die Reihenfolge ist nicht zufällig. Die Seligpreisungen folgen einem ganz logischen Prinzip. Und darum sagt Jesus am Anfang, niemand kommt ins Himmelreich, der nicht geistlich arm ist oder geistlich arm geworden ist. Das schließt aus, dass man etwas tun kann, etwas erfüllen muss, um ins Himmelreich zu gelangen. Ich kann nicht sagen, ich muss das und das und das tun, dann gelange ich ins Himmelreich oder ich gehöre ins Reich Gottes. Mit dieser ersten Seligpreisung verneint Jesus alle Art von Werkgerechtigkeit radikal. Jesus sagt, die geistlich arm sind. Das heißt, da muss vorher etwas weg, bevor etwas Neues kommt. Da muss die Selbstgerechtigkeit des Menschen weg, da muss die Überheblichkeit weg. Geistlich arm ist ein Zustand. Zunächst ein Zustand der Leere, der gefühlten Leere, der Bedürftigkeit. Ein Zustand auch des Erkennens. Ich genüge nicht grundsätzlich für das Reich Gottes. Ich kann mich so anstrengen, wie ich will. Ich genüge nicht. Grundsätzlich. Ich kann die Leere in mir, das Sehnen nach Glück, mit nichts füllen. Natürlich gibt es kurze, glückliche, menschliche Glücksmomente, so quasi der Sechser im Lotto. Aber ehrlich, was nützt heute ein Olympiasieg, der vor 4 Wochen errungen ist? Niemand mehr redet darüber. Olympia ist Geschichte. Aus, vorbei. Dieses Prinzip, dass etwas weggetan werden wird, um etwas Neues zu schaffen, durchzieht sich das ganze Neue Testament. So heißt es zum Beispiel bei der Segnung von Jesus. Simeon, dieser alte treue Diener, sagt zu Maria: Dieser, damit meint er Jesus, ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel. Das gleiche Prinzip. Zuerst der Fall und dann wieder Aufstehen. Zuerst in die Tiefe, bevor es in die Höhe geht. Zuerst Zerbruch, dann kann Erneuerung geschehen. Zuerst das Alte abreißen, dann kann Neues aufgebaut werden. Paulus sagt das ganz vortrefflich. Darum ist jemand in Christus, so ist er was? Eine neue Kreatur. Warum? Das Alte ist vergangen, weg. Das ist ans Kreuz gebracht, mein bisheriges Leben. Es ist Neues geworden oder Neues ist geworden. Siehe, es ist alles neu geworden, je nach Übersetzung. Zuerst also seine Sündhaftigkeit erkennen, bereuen, dann Vergebung empfangen. Das heißt geistlich arm sein. Das hat nichts mit Bildung, Reichtum, Herkunft, vollbrachten Werken zu tun, sondern mit dem Zustand des Menschen aus der Sicht Gottes. Und geistlich Arme kann er gebrauchen und ihnen verspricht er das Himmelreich. Das ist die grundlegende Bedeutung dieser Seligpreisung. Aber sie geht weiter. Das ist nicht irgendetwas für die Vergangenheit, sondern das ist Gegenwart. Paulus drückt das so aus, ganz krass auf seine Art und Weise. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein Leben hängt mit ihm am Kreuz. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, also in meinem Dasein, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Alltag sollte das sein. An einer anderen Stelle, 1. Korinther 15, schreibt er: Ich sterbe täglich. So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, am Morgen sagen: Herr, ich will diesen Tag nicht nach meinem Willen gestalten, nicht nach meinen Werken, Plänen, Werke ausführen. Ich will nicht mich selber regieren, sondern mich dir hingeben. Und es gibt ja diesen bekannten Vers, dass wir in den Werken gehen sollen, die Jesus schon vorbereitet hat. Aus Epheser 2, Vers 10. Das heißt, geistlich arm sein. Herr, du sollst durch mich heute zum Zug kommen. Ich stelle mich unter deine Herrschaft. Nicht ich, sondern du durch mich. Moni hat uns die Übersetzung von Dietrich Bonhoeffer am Brunch-Gottesdienst gegeben, herausfordernd. Ich schließe diese erste Seligpreisung mit ihm. Ihr, die ihr die eigene Ohnmacht erkannt und eingestanden habt, und euch ganz auf den Vater im Himmel verlasst, ihr seid die glücklich Gepriesenen. Ich kann nicht, Herr, aber du kannst, Herr Jesus. Da bin ich. Zweite Seligpreisung. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und wieder stellt Jesus alles auf den Kopf. Die logische Fortsetzung der ersten Seligpreisung. Nochmals, hier sind wir als Christen angesprochen. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Also für sich angesehen, betrachtet, ist diese Aussage völlig widersinnig. Im Trauern glücklich sein. Wenn irgendwann mal der Trost kommt, nein, das verstehe wer will, das geht nicht zusammen. Aber das meint Jesus gar nicht. Er rückt einfach die Maßstäbe zurecht. Es geht nicht ums Trauern, wenn der Ehepartner, ein Familienangehöriger, ein Freund, ein lieber Mitmensch, eine Freundin gestorben ist, sondern es geht um das eigene Leben, den Alltag. Frage an dich, bist du auch schon traurig gewesen über dich? Schon wieder verseit, schon wieder geschwiegen statt geredet, schon wieder hässig geworden statt ruhig geblieben. Auch schon traurig geworden. Über Lieblosigkeiten deiner Frau oder deinem Mann gegenüber oder wem auch immer. Versagen, sich versündigen, was auch immer, wieder zornig geworden, zurückgeschlagen, statt im Frieden Gottes ruhen. Kennst du das? Dann bist du in guter Gesellschaft. Paulus, der große Apostel, kennt dieses Auseinanderdriften im Leben. Er schreibt: Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt, obwohl sie ja schon dort am Kreuz ist. Und am Schluss sagt er: Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Er ist fast am Verzweifeln über der Tatsache, dass in seinem Leben immer wieder die alten Verhaltensweisen durchbrechen. Gewohnheiten, von denen er gemeint hat, sie seien jetzt endgültig begraben durch seine Hinwendung an Jesus. Kennst du das auch? Dieser ständige Kampf zwischen Geist Gottes und meinem alten Verhalten, meinen alten Verhaltensmustern, manchmal zum Verzweifeln. Wenn Joe Biden nach dem Selbstmordattentat öffentlich sagt: Wir vergeben nie, wir vergessen nie, wir werden euch jagen und zur Rechenschaft ziehen, kennst du abgeschwächt diese Haltung in deinem Leben? Trauerst du darüber? Wir haben gesungen: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist Alltag. Das meint diese Seligpreisung. Trauer über das eigene Versagen. Trauer über unser Land und Volk, das wahrscheinlich einmal mehr die Schöpfungsordnung am 26. September mehrheitlich ablehnen wird. Trauern über die Verlorenheit der Welt. Trauern über dieses Elend, was wir gehört haben, von Afghanistan und Haiti. Wenn diese Haltung die deine und die meine wird, dann dürfen wir sicher sein, dass der zweite Teil in Erfüllung geht, dass wir getröstet werden. Dass Gott uns in seiner großen Barmherzigkeit vergibt und tröstet. Aber wir brauchen den Blickwinkel Gottes für den Zustand der Welt. Bonhoeffer hat das großartig gesagt. Ihr, die ihr die Welt mit mir seht und weint, ihr seid die glücklich Gepriesenen. Ich komme zum dritten, muss langsam pressieren. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wieder so eine Aussage, die für einen Weltmenschen keinen Sinn macht. Aber gerade zum Jesus stellt mit dieser Aussage erneut alles auf den Kopf. Aber sanftmütige Menschen sind keine schwachen Menschen, keine Schwächlinge, es sind starke Männer, starke Menschen, starke Persönlichkeiten. Sie haben gelernt, in Jesus Christus zu ruhen. Sanftmütige Christen sind keine Randständigen, sondern sie stehen mitten in der Gesellschaft. Die Juden von damals erwarteten einen Messias, der sie vom Joch der Römer befreit, der sie aus dem Land jagt. Der kommende Messias werde sie im Kampf anführen und siegen. Und Jesus sagt, nein, nicht mit mir. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ich glaube nicht, dass dieser Vers in erster Linie etwas mit Pazifismus oder Gewaltlosigkeit zu tun hat. Denn Sanftmut ist etwas ganz anderes. Ich habe in meinem Leben 3 sanftmütige Christen gekannt, deren Charakter durch die Liebe Gottes geprägt war. Ich habe es schon mal gesagt, mit der Mutter von meiner lieben Frau Clarlis konnte man nicht streiten. Sie war in ihrer Sanftmut schon vorher Sieger. Es gibt natürlich Menschen, die sind von Natur aus sanftmütig, ich bin es nicht. Aber das meint Jesus nicht. Es geht um den Charakter des gläubigen Menschen, der vom Geist Gottes erfüllt ist. Sanftmut gehört ja zur Frucht des Geistes. Weißt du, du und ich, wir haben keine Entschuldigung. Wir sind halt von Natur aus eher etwas aufbrausend, laut und weiß ich nicht was. Nein, selig sind die Sanftmütigen. Der Heilige Geist kann das wirken in deinem Alltag. Jesus ist sanftmütig, er nimmt uns unter sein Joch, um von ihm Sanftmut zu lernen. Matthäus 11. Sie werden das Erdreich besitzen. Ein Beispiel. Vor ein paar Jahren sind wir als Senioren bis Ammanns die Heime gewesen. Der Peter und Miriam haben einen Haufen Bienen und Miriam hat als Hobby Bienenköniginnen züchten. Und dann ist Folgendes passiert und das vergisst ich gar nie. Peter hat erzählt, ich habe von irgendwoher, ich weiß das nicht mehr, ein äußerst aggressives Bienenvolk bekommen. Grausig aggressiv. Und ich habe doch lieber sanfte Bienen. Und dann haben wir gedacht, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir eine von diesen sanften Königinnen und schmuggeln die denen unter. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wird die neue Königin als Eindringling erkannt, zu Tod gestochen und es bleibt alles beim Alten. Oder die Altkönigin muss flüchten mit ihrem Gefolge. Und sie haben dann gedacht, wenn das klingt, dann vielleicht die 3 oder noch mehr Wochen, Tage, haben wir dann ein ruhiges Volk. Bienen leben ja ungefähr 40 bis 42 Tage. Und es ist gelungen, die Altkönigin ist fort. Und nach 10 bis 14 Tagen war das ein sanftmütiges Volk. Sie haben ein neues Gen bekommen. Sanftmutsgen. Und wenn du und ich zu Jesus kommen, unser Leben in Ordnung gemacht haben mit ihm, dann bekommen wir von ihm ein Sanftmutsgen, ob uns das passt oder nicht. Dietrich Bonhoeffer fasst das so zusammen und dann komme ich zum Schluss. Ihr, die ihr aufgehört habt, eure Ziele mit Gewalt durchzusetzen und ganz auf Gott vertraut, ihr seid die glücklich Gepriesenen. Und noch die letzte, zu der werde ich noch mehr sagen am 26. September in jener Predigt. Selig sind die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Heute darum nur ganz kurze Gedanken. Menschen hungern und dürsten nach vielem. Hungern und dürsten ist ein Grundbedürfnis. Das ist das Stärkste, das ist mehr als Sehnen oder Verlangen haben. Hungern und dürsten. Glückseligkeit, Freiheit, Frieden, Hoffnung, Zukunft, Anerkennung, echte Liebe, ein Leben ohne Angst und so weiter. Es sind legitime Sehnsüchte. Aber Jesus meint hier etwas ganz anderes. Ein Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit im eigenen Leben. Letztlich mit Gott im Reinen zu sein. Denn alle Probleme dieser Erde rühren doch daher, dass das Verhältnis des Menschen zu Gott zerstört ist, grundlegend zerstört. Und all die Versuche des Menschen, vor Gott gerecht zu werden, müssen scheitern. Da ändern auch gute Werke nichts. Da ändert jeder Versuch, Gott irgendwie gnädig zu stimmen, nichts. Der Mensch scheitert, jeder Mensch. Warum? Weil die Gerechtigkeit Gottes eine andere ist. Jesus spricht von diesem Hungern und Dürsten nach dieser Gerechtigkeit. Paulus sagt das so. Den, der ohne jede Sünde war, das ist Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen. So ein neues Gen. Damit wir vor Gott bestehen können. Das heißt doch, Gott schafft die Gerechtigkeit für uns, weil wir sie nie erlangen können. Nach dieser Gerechtigkeit sollen wir als Nachfolger hungern und dürsten. Das ist alles, was du und ich brauchen. Gottes Gerechtigkeit. Das beginnt ein für alle Mal, wenn ich Jesus meine Lebensschuld bringe und er mir alles vergibt. Dann bin ich gerechtfertigt vor Gott. Es gibt ein Wortspiel im Englischen. Gerecht gesprochen, gerechtfertigt heißt justified. Ich habe das gelernt, das kann man aufsplitten. Just if I had never sinned. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Jesus macht gerecht. Ihm ist alle Ehre. Ich schließe. Ihr, die ihr an der Ungerechtigkeit leidet und eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit in euren Herzen tragt, ihr seid die glücklich Gepriesenen. Amen.